Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen.
Ja, Florian, schön, dass ich heute hier sein darf bei euch. Erzähl mir kurz, wer bist du und wo sind wir hier?
Ja, an allererster Stelle erstmal herzlich willkommen hier bei uns. Wir sind der Spielwaren Sulzer, das Spielwarenparadies schlechthin hier in Mittelhessen. Ich bin der Florian Sulzer. Ich bin jetzt inzwischen in dritter Generation hier im Unternehmen als Leiter tätig. Mein Vater ist auch noch mit im Unternehmen, aber ist jetzt eher in seinem Halbrentner-Dasein mal da, wenn er mag, aber jetzt nicht durchgehend. Deswegen haben wir da schon so ein bisschen den Transformationsprozess geschafft. Unser Spielzeuggeschäft ist hier relativ groß am Erföllerplatz in Marburg.
So, Paradies hast du es genannt. Und auch Mittelhessen hast du genannt. Waren schon zwei gute Stichwörter eigentlich. Ja. Ihr habt ein großes Sortiment und euer Einzugsgebiet ist auch groß. Erzähl mal was zum Sortiment.
Ja. Grundsätzlich haben wir von der Fläche her im Vergleich zu normalen Spielzeuggeschäften eindeutig die Nase vorn. Also wir sind von der Größe her von 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche gefühlt doppelt so groß, wie man jetzt heutzutage ein Spielzeuggeschäft bauen würde. Das ist einfach aus der Generation geboren, so dass wir früher mal ein Großhandelsgeschäft waren. Deswegen hat unser Laden auch eher so den Lagercharakter, wenn ich mal so sagen kann. Aber das hat uns halt die Möglichkeit gegeben, auf einer riesigen Fläche spielend unterwegs zu sein und Sortimente hier drinnen zu haben, die man im Grundsatz gar nicht mehr so häufig in Spielzeuggeschäften findet.
Kannst du mir da mal ganz konkret einen Überblick geben, was das Sortiment angeht? Wir sitzen jetzt hier in den Puzzlen und in den Konzentrationsspielen.
Genau. Wir sitzen jetzt hier so in diesem kleinen Mini-Shop-in-Shop, nennt sich das, von Ravensburger, also die uns das auch soweit alles hingestellt haben. Da gibt es da ein Puzzle, da gibt es Spiele, da gibt es verschiedenste andere Kreativartikel. Bei uns geht es dann noch wesentlich weiter, sei es jetzt ein bisschen Schulbedarf, Kleinzeug von Spiegelburg oder Koppenrad, die man mal eben so mitnimmt. Aber dann geht es auch ganz groß Richtung Sitztraktoren, elektronische Fahrzeuge, wo man die Kinder reinsetzen kann und auch theoretisch mit der Fernbedienung durch die Gegend steuern kann.
Sind es die neuesten Trends gerade oder was sind so die Trends? Du bist ja bestimmt auch ein bisschen am Puls.
Ja.
Oder würdest du sagen, nein, die Klassiker funktionieren immer, funktioniert immer?
Ja, Klassiker ist natürlich immer so ein durchgehendes Thema, das verkauft man immer mit. Trends ist bei den Spielzeugsortimenten immer sehr schwierig, weil natürlich möchte jeder Hersteller den Trend schlechthin erzeugen, um Geld zu drucken. Ist natürlich auch vieles einfach durch Marketingmasche angetrieben, aber es verhungert dann doch irgendwo zwischendurch. Momentan sind wir bei den Trends, wenn ich jetzt mal so auf zwei Trends das Ganze festhalten würde, sind wir bei Legami-Stiften. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist.
Habe ich schon gehört, aber kannst du mir kurz erklären?
Ist ein italienischer Hersteller bzw. ein italienisches Unternehmen, was so ganz ikonische Stifte und Zubehör für Schulbedarf.
Mit den Tierfiguren.
Mit diesen kleinen Tierfiguren.
Ja, die kenne ich, die habe ich auch doch schon gekauft. Der Name war mir jetzt kein Begriff.
Unglaublich, was das bei den Kindern schon jetzt momentan ein Trend ist. Ich höre da teilweise Sachen von, dass die Kinder jeden einzelnen Stift sammeln wollen und dann hunderte Stifte bei sich zu Hause haben und dann eine richtige kleine Schattenwirtschaft am Schulhof entsteht, wer dann welchen Stift noch nicht hat, dass da untereinander getauscht wird. Und da sind wir auch dann beim richtigen Thema. Bei den Jungs sage ich jetzt einfach mal so, wo dann Sammelkarten eher so das Thema ist, sind Pokémon-Karten.
Pokémon ist immer noch der Platzhirsch. Ich habe da auch bei meinem Sohn unterschiedliche Karten auch beobachten dürfen im Laufe der Zeit. Von Fußball über Manga.
Also bei uns ist es momentan noch ganz klar Pokémon. Es gibt so ein paar andere, die auch noch mitziehen, die auch in gewissen anderen Altersschichten noch sehr großes Publikumsmagnete sind. Aber bei uns ist es ganz klar Pokémon und noch so ein paar andere kleinere, die aber eher unter ferner liefen sind. Pokémon ist wirklich ein Hype, wo wir momentan die Situation haben, was wir normalerweise in 3 Wochen an Beständen verkauft haben könnten. Wenn wir jetzt die Ware hätten, könnten wir in 2 Tagen verkaufen. Und es ist momentan nicht zu bekommen, die Ware, weil auch die Pokémon Company, der Hersteller, da ganz klar vorsichtig agiert und die Auflage niedrig hält, dass die Nachfrage auch nach wie vor hoch bleibt. Aber es ist ein Hype.
Wahnsinn, wie ist es mit den Klassikern, die ich so aus der Kindheit kenne? Den Sandkasten, den Traktor, das Catcar, die Kegelspiel.
Ja.
Ist für den Garten.
Zeitlos. Also es gibt natürlich immer gewisse Neuinterpretationen von solchen Spielsachen. Aber da kommt man nicht drum rum, dass man sich so ein gewisses Grundsortiment ansammelt und dass man auch regelmäßig aktualisieren muss, ob es jetzt das Kegelspiel ist nach wie vor oder ob dann jetzt ein Wikingerschach neu dazukommt oder diverse andere Outdoor-Spiele. Das ist auch wieder mit gewissen Trends unterlegen. Aber ja, mit einer gewissen Sortimentsbreite finden die Leute eigentlich immer was hier bei uns.
Du hast eure Verkaufsfläche, die große Verkaufsfläche angesprochen. Würdest du sagen, das ist so euer Alleinstellungsfaktor, auch vielleicht ein Erfolgsfaktor, dass die Menschen hier wirklich noch auf einer großen Fläche die Dinge anfassen können? Spielt jetzt schon bewusst auf online an, was euch vielleicht auch beschäftigt, sagen wir es mal so, im Positiven wie im Negativen.
Ja.
Aber ist so eine echte Fläche mit einem Parkplatz draußen und ich kann die Spiele hier angucken, macht das einen großen Unterschied?
Auf jeden Fall. Also wenn andere Läden schon wirklich sehr knapp schauen müssen, wie was sie für ein Sortiment aufstellen, weil sie mit Verkaufsflächen von 100, 200 Quadratmeter arbeiten müssen, teilweise in Innenstadtlage, wo es dann überhaupt nicht zur Diskussion steht. Selbst wenn man mit dem Auto anreist, man hat keine Parkmöglichkeiten, muss dann irgendeine große, eine Holzküche, die man jetzt kaufen möchte, über hunderte Meter noch zum Auto tragen oder eventuell sogar nach Hause tragen. Da haben wir die Besonderheit, wir sind am Afföllerplatz, wir haben direkt die Anbindung, dass man direkt bei uns parken kann vor der Tür kostenlos. Wir haben einen sehr guten Nachbar mit Baby Bon, der Kette, die dann auch das Expertenwissen in dem Kleinkindbereich, was die Gebrauchsartikel angeht, was Kindersitze, Kinderwagen.
Da ergänzt ihr euch im Sortiment.
Ergänzt bei uns wunderbar.
Ein Parkplatz und
alles. Die Leute wissen, wo sie hinkommen müssen und bis zum gewissen Zeitpunkt gehen sie halt für die einen Artikel zur linken Tür rein und dann ab einem gewissen Alter kommen sie dann zu uns und haben wir sie an uns gebunden.
Wie war das für dich eigentlich als Kind in so einem Spielzeugparadies aufzuwachsen?
Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe hier jedes Spiel, was wir in den Regalen stehen hatten, mal aufgebracht und spielen können. War jetzt nicht ganz so, also da muss ich tatsächlich sagen, hauptsächlich bin ich mit unserer Bücherabteilung in Kontakt gekommen, wo ich meiner Mutter auch sehr dankbar bin, die das da nach wie vor die Bücherabteilung bei uns betreut, wo ich dann sehr viele Probeexemplare zum Lesen hatte und auch immer überhaupt nicht zur Diskussion stand, dass ich irgendein Buch bekomme. Aber dann wirklich tagtäglich oder zu einem festen Kontakt zum Unternehmen hatte ich dann eben, wo es dann darum ging, sich nebenher noch was dazu zu verdienen. Und dann habe ich halt sehr häufig die Regale gefüllt mit den Spielsachen, dass tatsächlich alles mal gespielt wurde als Kind eines Spielzeughändlers. Ja, es kommt mal vor, aber nicht in dem Umfang leider, wie man sich das manchmal vorstellt.
Dennoch konntest du Expertenwissen sammeln, das einen gewissen Vorteil sehr wahrscheinlich heute bietest. Du kennst das Sortiment in- und auswendig.
Ja, aber das ist nicht zwingend vorausgesetzt, dass man das im Kindesalter interessiert man sich sowieso dazu. Das muss man sich so ein bisschen bewahren und auch nicht alles nur aus rein neutraler Fakten-Erwachsenensicht sehen. Man muss einfach für sich immer noch ein bisschen das Spielkind bewahren und das Geschäft mit Spielwein ist super emotional und da ist auch, gerade wie wir eben von Trends geredet haben, gibt es ja so viele Trends, die man nie im Leben sich so hätte vorstellen können, dass das so durchzieht. Aber wenn das einmal am Schulhof oder sonst irgendwo bekannt ist und eine Nachfrage erzeugt ist, dann nimmt das Bahnen, wie sich es keiner vorstellen konnte. Ich meine, was hätten wir damals gedacht, was man mit Pop-Its, wenn euch das was sagt, oder Fingerspinnern oder Moonbälle jetzt als letztes Trendthema, das sind einfach nur Flummis. Aber weil da so eine gewisse Nachfrage entsteht, und wenn man das einfach mitnimmt und sich denkt, hier komm, es ist ein Flummi, der sehr viel Geld kostet, aber er ist richtig cool und dann seinen Spaß damit hat, dann ist man genau auf derselben Augenhöhe wie die Kinder. Und die sind es im Endeffekt, die dafür sorgen, die Entscheidung treffen und sagen, hier, was es sein soll. Und daran müssen wir uns halten. Das ist unsere Vorgabe, dass wir schauen hier, das, was die Kinder haben wollen, das haben wir auch. Wir haben natürlich auch viel Lehrreiches und viel, wo den Kindern Wissen vermittelt wird, aber man muss ein gutes Gewicht dabei behalten.
Wie würdest du die Branche, gespielt wird immer, kann man das so sagen, ist die Branche krisensicher, wenn man jetzt gerade guckt, deutschlandweit, das zeigt alles eher nach unten, gewisse Branchen sind wirklich dramatisch, manche sind von online hart angegriffen, wie ist das bei euch, wie siehst du den Markt?
Also wenn ich es mal von ganz weit weg betrachte, ist Spielwaren eine sehr schöne Branche, weil an den Kindern wird eher selten gespart. Also wenn man noch irgendwo Geld zusammenbekommt und das ist ja auch ein sehr saisonales Geschäft, wenn dann irgendwann Weihnachten kommt oder Ostern vielleicht auch mal war, dann wird da schon noch das Geld ausgegeben. Es ist jetzt nicht so wie in der Modebranche oder ähnliches oder in Pandemiezeiten bei Drogerieartikeln, bei Beautyartikeln, wo dann wirklich gefühlt die Nachfrage komplett zusammengebrochen ist. das ist schon so, dass die Nachfrage gleichbleibend sich entwickelt und mal gewisse Einbrüche hat, aber nie so schlimm, dass man komplett in existenzgefährdende Situationen kommt. Ja, du hattest das Thema online angesprochen. Das ist für uns ein Thema, wo wir nicht drum rumkommen. Und auch wir sind online präsent mit unseren Artikeln, weil ohne geht's auch für uns Spielzeughändler nicht mehr. Wir haben auch da ganz krass die Entwicklung gehabt mit Corona beispielsweise, wo wir als klassischer Spielzeughändler für mehrere Monate hinweg komplett benachteiligt wurden aus verständlichen Gründen, wo dann aber das Spielzeug dann in anderen Vertriebszweigen verkauft wurde, wie jetzt in allen möglichen Discountern, Drogeriemärkten oder ähnliches. Oder dann auch der Direktvertrieb bei den ganzen Herstellern von Spielzeugen sehr stark in Fokus gerückt ist, weil irgendwo muss die Ware abgesetzt werden. Und dann hat man es halt versucht, über online, über eigene Kanäle oder dann über diverse Discounter zu verkaufen, was wir dann natürlich auch gemerkt haben. Also unsere Zielvorgabe ist, die Frequenz bei uns im Laden durch alle möglichen Aktionen so hoch wie möglich zu halten.
Das ist ein Fokus.
Genau, weil wenn die Leute...
Das ist dein Fokus, das andere musst du haben, aber...
Das ist mit dabei, das ist nochmal eine etwas andere Schiene, weil online Ware anbieten und Geld verdienen, also und auch Ertrag erwirtschaften, ist bei weitem nicht dasselbe. Und nur weil ich dann einen Artikel online durchhauen kann und selber als Händler nichts verdiene, dran nur, dass ich ihn loswerde wieder und mir dann wieder einen neuen dafür einkaufen kann, das ist nicht wirtschaftlich genug. Da sind wir zu langlebig ausgerichtet, dass wir jetzt nicht von Quartal zu Quartal wirtschaften, sondern als Unternehmen mit mehreren Generationen denken und auch unseren Mitarbeitern gegenüber sagen, hier, das müssen wir dauerhaft auslegen. Und da haben wir, wenn wir online was verkaufen, sind wir trotzdem drum bemüht, denselben Ertrag an so einem Artikel zu haben, was sehr schwierig ist, wo man sich auf sehr ausgewählte Artikel...
Weil der Preisvergleich höher ist, als wenn ich hier natürlich im Laden stehe und das Produkt direkt vor mir habe.
Ja, es ist ein gewisser Convenience-Bereich, wo man sagt, hier die Kunden, selbst wenn der Artikel irgendwo online günstiger angeboten wird, wenn es nur ein paar Cent sind oder 1-2 Euro oder vielleicht mal 10%, dann ist das okay, weil man möchte ihn jetzt haben, man möchte jetzt anfangen zu spielen. Es muss sich so eine gewisse Waage halten, wenn dauerhaft dieselben Artikel, die wir hier im Laden stehen haben, online zum halben Preis angeboten werden. Da mache ich mir auch ganz ehrlich Gedanken, wie sinnvoll das ist, weil ich möchte unseren Kunden auch gegenüber so offen sein und nicht Apothekenpreise darstellen. Und da gehen wir auch sehr ins Gespräch mit unseren Lieferanten. Und wenn sich da gewisse Lieferanten immer mehr zum Onlinehandel hin entwickeln und denen dann massive Kalkulationen ermöglichen, die dann direkt abgepreist werden, dass die Ware zum halben Preis online vertrieben wird, können wir uns darauf nicht leisten. Da müssen wir Alternativen finden.
Mhm. Du hast erzählt, dass ihr aus dem Großhandel kommt,
ja.
Auch die Fläche. Das ist gar nicht mehr interessant. Viel interessanter ist es nicht mehr interessant, weil es die ganzen kleinen Spielwarenläden gar nicht mehr gibt, die man beliefern kann wahrscheinlich.
Ja, das war
weil die Marge auch eine andere ist.
Das war eine ganz andere Zeit, ja. Da war ich selbst noch nicht im Unternehmen. Das hat irgendwann in den 80ern gefühlt schon wieder sehr stark nachgelassen und in den 90ern mehr oder weniger aufgehört. Ich bin selbst erst seit 2016 hier drin. Das heißt, ich habe vom Großhandel aktiv gar nicht mehr so viel mitbekommen. Aber das waren mal Zeiten, wo wir wirklich mehrere Filialen hier in Hessen hatten. Und dann beispielsweise auch Großmärkte mit Shop-in-Shop-Systemen beliefert haben. Also auch da, dass wir feste Regale in diversen Lebensmittelmärkten hatten, um dort dann Ware zu platzieren, nachzuordern und das zu betreuen. Das waren ganz andere Zeiten und Großhandel hat es genauso schwer wie der Einzelhandel, da verschiebt sich das Ganze nur etwas und da hat es natürlich in den letzten Jahrzehnten auch eine sehr starke Fokussierung gegeben, es wurde sich gegenseitig zusammengelegt und es gibt nur noch sehr wenige Großhändler, die sowas in der Richtung machen und das funktioniert in Größenordnung erst, wo wir nie waren und wo wir auch ganz ehrlich nicht mehr hinkommen werden. Deswegen suchen wir uns tatsächlich so die Lücke und die Sortimente, wo wir stationär die Leute glücklich machen können. Weil da sehen wir auch nach wie vor unsere Zukunft. Selbst wenn es nach wie vor online geben wird und es wird auch nie wieder weggehen, es gibt immer noch die Anlässe und es macht sehr viel mehr Spaß, im Laden, durch den Laden zu toben und sich da Spielzeug zu entdecken, als dass man jetzt über 20 verschiedene Online-Seiten gehen muss, um dann irgendwann über Preisvergleiche oder irgendwelche Tests den richtigen Artikel zu finden. Das wird immer den Kindern mehr Spaß machen, hier durch den Laden zu toben.
Zwei kurze Fragen zum Abschluss. Habe ich noch. Was beschäftigt dich so täglich am meisten? Sind es die Preisverhandlungen mit euren Lieferanten? Oder ist es wirklich, dass ich schaue nach neuen Spielmöglichkeiten in der ganzen Welt, um hier Innovation reinzubringen?
Ich bin ganz ehrlich jemand, einerseits packe ich sehr gerne hier direkt im Laden an. Das ist noch so ein bisschen, wo ich mich noch ein bisschen weiterentwickeln muss und mich ein bisschen mehr zurücknehmen und dann auch zurück ins Administrative, ein bisschen größer noch arbeiten, ein bisschen weiter das übernehmen, was mein Vater jetzt momentan noch managt. Meine persönliche Meinung ist, dass wir momentan sehr gut dran gelegen sind, dass wir einerseits so viel wie möglich Zusatzservices den Kunden anbieten hier bei uns, dass das Einkaufen so spaßig wie möglich ist. Heißt beispielsweise Geschenkeboxen, dass die Kinder, wenn sie kurz vor ihrem Geburtstag dann irgendwann hier reinkommen und schon mal sich eine Wunschliste theoretisch machen, theoretisch alles in eine Box jetzt schmeißen und die Box einfach hier gelagert wird, kommt der Name dran und die Kinder können dann allen Freunden, Verwandten sagen, hier, kommt doch zeitnah vorbei, hier ist meine Box, dass die dann auch auf der anderen Seite die Situation sehr viel leichter haben. Die müssen einfach nur in eine Box reinschauen, sich da irgendwas rausgreifen, als dass die durch diverse Online-Shops sich wühlen müssen oder dann doch den falschen Artikel auf gut Glück holen und dann doppelt und dreifach was gekauft wird. Oder dann andere Sachen, wo man nicht wirklich Umsatz mitmacht, aber wir vermieten ein Outdoor-Spielmobil, wo man Pkw-Anhänger haben, wo ganz viele Spielsachen drin sind, die sich hier Vereine oder Einrichtungen für irgendwelche Events ausleihen können. Wir haben hier einen eigenen Partyraum, wo man seine Kindergeburtstage feiern kann, wenn man möchte, wenn zu Hause die Bude nicht in Mitleidenschaft gezogen werden soll. Oder wir haben hier einen Schnullerbaum. Wenn sich das Kind irgendwann mal vom Schnuller trennen soll, muss er jetzt nicht weggeschmissen werden oder im Klo runtergespült, sondern wird er einfach hier auf den Schnullerbaum gehängt. Da kann auch besucht werden, wenn man möchte. Und das sind einfach so Services, wo es mir darum geht, die Leute müssen den Zusatz nutzen, den sie uns bringen, dass sie das Geld hier lassen, auch irgendwo wiederbekommen, dass sie noch zusätzlichen Service bekommen. Und ansonsten geht es mir sehr darum, das Geld wird beim Einkaufen verdient. Und wenn wir die Möglichkeit haben, den Kunden gewisse Fokusartikel sehr guten Konditionen anzubieten, versuche ich dann irgendwie noch das hinzubekommen in Kooperation mit unseren Lieferanten, dass wir dann auch noch was an diesen Artikeln verdienen. Und das ist, wir können nicht jeden Preis mitgehen, der jetzt online dargeboten wird, aber wir müssen auch dem Gegenüber was bieten können und sagen können, hier Kunde, auch wenn du jetzt den Artikel jetzt nicht zu diesem Superpreis, den du online gesehen hast, bekommen kannst, können wir uns bei dem Artikel zumindest auf einen Kompromiss einigen und dann kriegst du aber hier doch die Aktion nochmal mit, dass man da so nochmal glücklich gestellt wird. Das sind so meine zwei Hauptaugenmerke, wo ich momentan mich am meisten drum kümmere.
Sind es schon auch die Aktionen, die du vorhin angesprochen hast, die Frequenz hier im Laden hochhalten, Dinge tun, damit die Frequenz hier oben bleibt, oder macht ihr da noch was anderes? Die Kindergeburtstage, das Spielmobil, der Schnullerbaum, sind ja alles, sage ich mal, diese Benefits, die ich bekomme, wo ich ein Erlebnis bekomme.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so, wir versuchen hauptsächlich auf dem Wege, dass wir einerseits natürlich unsere Stammkundschaft bei Laune halten, dass die bei uns bleiben, über Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich dann auch sich gegenseitig die Empfehlung machen. Corona war für uns ein riesen Treiber, was unsere Stammkundschaft anging, weil dann in gewissen Situationen, wo sich manch ein anderer Händler gesagt hat, ja hier, ich kriege ja irgendeine Überbrückungshilfe, ich mache jetzt gar nichts mehr, haben wir trotzdem irgendwie versucht, noch im Rahmen der Möglichkeiten den Kunden das, was sie jetzt zwingend gebraucht haben, irgendwie zu geben, wo dann auch sehr viele Leute echt dankbar dafür waren. Und dieses Gefühl, was wir da bei den Kunden erzeugen, was auch wirklich lange anhält, ist uns sehr viel wichtiger, als wenn wir dann versuchen, beispielsweise über verschiedene Möglichkeiten, über Online-Werbung zu schalten oder Ähnliches, dann noch irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen, weil die Kunden, die wirklich jetzt ganz schnell einen Artikel brauchen, der so speziell ist, dass wir ihn eh nicht im Laden haben, dass er bestellt werden müsste, die können uns natürlich dem Gefallen tun und dann trotzdem zu uns kommen, aber es geht mir eher um die, die einfach wissen, hier 3-4 Mal im Jahr komme ich zum Sulzer und da habe ich eine Gaudi, da macht es Spaß hier und dann können die auch die Sachen mitnehmen, die sie brauchen und das ist das, wo wir momentan dran arbeiten, dass es dabei bleibt.
Cool, was spielst du am liebsten?
Ich bin tatsächlich bei den Klemmbausteinen beheimatet. Und,
wie nennt man jetzt so neuerdings? Ja, Klemmbausteine. Früher habe ich die anders genannt.
Ja, man kann die natürlich auch Lego nennen. Es ist einfach ein Hersteller von Klemmbausteinen. Natürlich der Spielzeughersteller schlechthin. Es gibt keinen anderen, der größer ist. Und die machen auch einen super tollen Job. Die haben natürlich ein recht beschränktes Sortiment. Und sie haben von der Produktion her dasselbe, was auch andere hinbekommen. Ich bin eher bei anderen Herstellern, das ist eher so ein bisschen so das Mittelalter-Thema ist mir jetzt sehr gelegen. Ich habe mir eine riesige Burg von einem Hersteller, auch aus Hessen, habe ich mir zu Hause aufgebaut, die man schön erweitern kann. Und das ist so für mich so die Möglichkeit, in der Freizeit mal abzuschalten, mal nebenher einen Podcast zu hören oder Musik zu hören und da einfach mal freudig das Ding weiter auszubauen.
Cool, Florian. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für deine Antworten. Es hat Spaß gemacht. Ich könnte dich jetzt noch weiter ausfragen. Vielleicht ja
sehr gern.
Bald ja mal wieder.
Na klar,
zu
vielen Dank, dass ihr da wart.
Anlass. Danke dir.
Cool.
Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen.